Sauna gegen die soziale Kaltfront. Die Bundesländer ziehen die Diskriminierungsschrauben an. Vorm Bundestag wurde eine Sauna aufgestellt. Markus Söder verkleidete sich als Reichskanzler und die AfD wurde zur Berlinale eingeladen. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 29. Januar. In Ungarn ist ein 29-jähriger Deutscher zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm und anderen Angeklagten wird vorgeworfen, ein paar Nazis attackiert zu haben. Die Beschuldigten sollen im vergangenen Jahr nach Budapest gereist sein, um Teilnehmer des rechtsextremen SS-Gedenkaufmarschs Tag der Ehre anzugreifen. Während der 29-Jährige gestanden hat, bestreiten die Mitangeklagten, eine Deutsche und eine Italienerin, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Das Ermittlungsverfahren der ungarischen Behörden gegen die beschuldigten AntifaschistInnen sei von Anfang an durch eine mediale Berichterstattung großer ungarischer Tageszeitungen begleitet worden, schreibt die Rote Hilfe, die den Prozess beobachtet und sich dafür einsetzt, dass Deutschland keine weiteren Beschuldigten nach Ungarn ausliefert. In der Berichterstattung seien die TeilnehmerInnen an den Veranstaltungen rund um den Tag der Ehre als einfache TouristInnen und die Beschuldigten als brutale GewalttäterInnen dargestellt worden, so die Rote Hilfe weiter. Ungarns Behörden fahnden derzeit nach 14 weiteren Personen, darunter 10 Deutsche, die sie verdächtigen, aus linksextremistischer, aka antifaschistischer, Motivation Gewalt an Neonazis ausgeübt zu haben. Eine davon ist Maja, die im Dezember in Berlin festgenommen wurde und aktuell in Untersuchungshaft sitzt. In Ungarn hat sie kein faires Verfahren zu erwarten und ihr drohen bis zu 14 Jahre Gefängnis sowie eine Untersuchungshaft, die sich nach Aussage der Roten Hilfe nahezu unbegrenzt verlängern lasse. Das Verfahren steht laut MDR in Zusammenhang mit der Gruppe um Lina E., die im vergangenen Jahr zu mehreren Jahren Haft verurteilte. Die Podcast-Serie Die Faschojägerin hatte diesen ganzen Fall und das Gerichtsverfahren recherchiert. Am Dienstag letzte Woche erschien eine neue Folge mit einem Update. Das Verfahren in Ungarn kommt allerdings nicht zur Sprache. Dienstag, 30. Januar. In den USA wurde ein 20 Jahre alter Mann aus Ohio zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er im vergangenen Jahr versucht hatte, die Community Church in Chesterland niederzubrennen. Er hatte Molotow-Cocktails auf das Gebäude geworfen, weil die Kirche plante, 2 Veranstaltungen mit Drag Queens durchzuführen, darunter auch eine Drag Story Hour für Familien. Der Verurteilte war Teil der rechtsextremen Gruppe White Lives Matter und war schon vor der Tat an Aktionen gegen queere Veranstaltungen beteiligt, bei der die Gruppe mit Hakenkreuzfahnen aufmarschierte und Heil Hitler rief. Kristen Clark, Leiterin der Abteilung für Bürgerrechte des US-Justizministeriums, erklärte am Dienstag, sie hoffe, dass diese bedeutende Verurteilung eine klare und durchschlagende Botschaft aussende, dass diese Art von hasserfülltem Angriff auf eine Kirche in den USA nicht toleriert werde. Mittwoch, 31. Januar. In Deutschland wird das Klima rauer und die soziale Kälte nimmt weiter zu. Die neueste Kaltfront kam diese Woche von den Bundesländern, die entschieden haben, dass Asylsuchende in Deutschland künftig sogenannte Bezahlkarten erhalten sollen. Damit soll sichergestellt werden, dass geflüchtete Menschen nur noch eingeschränkt über Bargeld verfügen und keine Überweisungen mehr tätigen können. Das sei nicht nur schäbig, sondern auch menschenrechtlich zweifelhaft, erklärte Pro Asyl letzte Woche. Und das Bundesverfassungsgericht dürfte da zustimmen, denn immerhin hatte es 2012 geurteilt, dass die in Artikel 1 des Grundgesetzes garantierte Menschenwürde migrationspolitisch nicht zu relativieren sei. Ach, Menschenwürde, bla bla, denkt sich die Bundesregierung anscheinend. Schließlich hat es oberste Priorität, es den Asylsuchenden so ungemütlich wie möglich zu machen, damit sie das Land freiwillig verlassen oder am besten gar nicht erst betreten. Boris Rhein, Hessens Ministerpräsident und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, nannte Anreize für illegale Migration nach Deutschland zu senken als wichtigen Grund für die Einführung der Bezahlkarte. Wie die neue Schikane in der Praxis funktionieren wird, steht noch nicht fest. Die Bundesländer werden jeweils eigene Regelungen treffen. Möglich ist zum Beispiel, die Karte so einzustellen, dass sie nur innerhalb eines festgelegten Postleitzahlengebietes genutzt werden kann und somit die Freizügigkeit der Betroffenen einzuschränken. Außerdem wird der Betrag beschränkt, den die Menschen in bar abheben können. In Deutschland, wo Cash-only oder Kartenzahlung erst ab 10 Euro vielfach Standard ist, ist die Beschränkung der Bargeldverfügung eine echte Existenzbedrohung. Wer schon mal versucht hat, in Deutschland ohne Bargeld eine öffentliche Toilette zu benutzen, eine Flasche Wasser am Kiosk zu kaufen oder eine Busfahrkarte auf dem Land, weiß, wovon ich rede. Von der Cafeteria in der Schule oder der Eisdiele ganz zu schweigen. Richtig eklig ist auch die Einigung der Bundesländer, die Bezahlkarte nicht mit einem Bankkonto zu verknüpfen und Überweisungen explizit auszuschließen. Asylsuchenden Menschen wird damit zum Beispiel der Zugang zu Handyverträgen, den meisten Online-Käufen und auch zur Rechtshilfe verwehrt. Geflüchtete müssten insbesondere die Raten für ihre dringend benötigten Rechtsbeistände per Überweisung bezahlen können, erklärt ProAsyl. Nicht alle AnwältInnen verfügten über ein Debitkartenterminal. Und dass die Geflüchteten jeden Monat zur Abbuchung oder zur Barzahlung zu ihrem Rechtsbeistand reisten, sei aufwendig und würde auch wieder Geld kosten. Wer ohnehin nur 410 Euro im Monat zur Verfügung hat, ist darauf angewiesen, zum Beispiel auf Flohmärkten oder bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen. Fast unmöglich ohne Bargeld oder Zugang zu Überweisungen. Wer glaubt, die Einführung der Bezahlkarte würde zu weniger Migration nach Deutschland führen, ist vollkommen realitätsfremd. Menschen flüchten nicht nach Deutschland, weil sie es hier so bequem finden. Sie kommen aus purer Not. Auch wenn Deutschland sich alle Mühe gibt, noch ekliger zu werden und den Menschen noch mehr Würde zu nehmen, die Not ist größer und sie wächst. Auch am Mittwoch letzte Woche. Seit 1990 gibt es die Rosalinde in Leipzig. Der Verein leistet seitdem wichtige Arbeit in der queeren Bildung, Beratung und Begegnung. Seit 1995 liegt ein Schwerpunkt auf Workshops in Schulen. Junge Ehrenamtliche sprechen mit SchülerInnen über ihre eigenen Coming-out-Erfahrungen, bauen Vorurteile ab, bieten Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden Lehrkräfte und Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe fortgebildet und für queerfeindliche Diskriminierung sensibilisiert. Damit soll jetzt Schluss sein, findet das Land Sachsen. Der Verein erhält kein Geld mehr aus dem Fördertopf Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz des sächsischen Sozialministeriums. Mit Bestürzung hätten sie den Ablehnungsbescheid zur Kenntnis genommen, erklärte Stefanie Krüger vom Rosalinde Leipzig e.V. Das könnten sie nicht nachvollziehen, gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen und der politischen Entwicklung in diesem Bundesland. Die Streichung der Gelder kommt überraschend. Viele Schulen würden auf die Rosalinde setzen, weil sie überfordert im Umgang mit queeren Themen seien. Nicht selten würde der Verein kurzfristig angefragt, weil sich jemand in der Klasse zum Beispiel als trans geoutet hat, schwul inflationär als Schimpfwort gebraucht werde oder queerfeindliches Mobbing stattfinde. Dabei gäbe es mittlerweile lange Wartezeiten. Eigentlich sei das Projekt bis zu den Sommerferien komplett ausgebucht gewesen, sagt Johanna Heinrich, die jetzt die geplanten Workshops absagen und den rund 30 Ehrenamtlichen erklären muss, dass ihre sinnvolle und dringend benötigte Arbeit vom Freistaat nicht mehr gewollt sei, heißt es in der Pressemitteilung. Dem Verein fehlen durch die Ablehnung nach eigener Aussage 200.000 Euro in diesem Jahr. Die Rosalinde Leipzig ist nicht der erste Verein in der queeren Bildungsarbeit, dem in Sachsen die Mittel entzogen wurden. Anfang des Jahres 2022 passierte das Gleiche dem Partnerverein Gerede Dresden. Das Förderprogramm Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz stehe schon länger in der Kritik, weil das Fördervolumen nicht im Ansatz ausreiche, um die vielen qualitativ hochwertigen und notwendigen Projekte, die die Anträge stellen, zu bewilligen. Donnerstag, 1. Februar. Wisst ihr noch, als alle ganz entsetzt waren, dass Obernazi Martin Sellner seine Pläne zur Remigration in einem Kreis erlauchter RechtsextremistInnen in Potsdam vorstellte? Empörung überall. Der Euphemismus für Abschiebung ist sogar als rechter Kampfbegriff zum Unwort des Jahres gewählt worden. Aber Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es die laut Unwort-Jury beschönigende Tarnvokabel nicht längst bürokratisiert hätte. In Rostock wurde diese Woche die Stelle SachbearbeiterIn Remigration ausgeschrieben. Das Sachgebiet heiße schon seit über 6 Jahren, so erklärte ein Mitarbeiter des Rathauses. Es sei ein Standardbegriff und werde in der Verwaltung als Sammelbegriff für freiwillige Rückkehrangebote genutzt oder auch als Begriff für die Abschiebung von Migranten, heißt es beim NDR. Nach überregionaler Berichterstattung ist es der Stadtverwaltung jetzt aber doch etwas peinlich, vor allem nachdem sie ungewollt Unterstützung der AfD erhielt und sie erklärte, den Begriff nun diskutieren zu wollen. Die Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger von der Linken kündigte auf Instagram eine offensive heilende Debatte an, die die Perspektive und Lebenswirklichkeit der Betroffenen in den Mittelpunkt rücken soll. Ich bin gespannt, welcher nettere Name für die brutale Praxis des Abschiebesystems gefunden wird. Wäre ja auch zu schade, wenn sich die MitarbeiterInnen aufgrund ihrer Jobbezeichnung unwohl fühlen, während sie nächtliche Überfälle organisieren, Familien auseinanderreißen oder Menschen in den Suizid treiben. Martin Sellners Buch mit dem Titel Remigration – Ein Vorschlag ist derzeit übrigens auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie Bücher. Und es ist noch nicht mal erschienen. Freitag, 2. Februar. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz der Ampel ist gescheitert. Was mit großer Hoffnung auf Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung und Menschenwürde begann, ist zu einer erniedrigenden Farce verkommen, die unter anderem migrantisierte Transpersonen vor den Bus schmiss und als sorgengetarnte Transfeindlichkeit in einen Gesetzestext goss. Das Einknicken vor rechtskonservativen Verschwörungserzählungen und sogenannten genderkritischen Feministinnen hat eine gesellschaftliche Debatte über die Würde einer Minderheit angestoßen, die auf dem Rücken derer ausgetragen wird, denen das neue Gesetz Selbstbestimmung und Anerkennung geben sollte. Verbände wie die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und der Bundesverband Trans sind in ihrer Kritik zurückhaltend und setzen noch immer auf eine immerhin besser als das TSG-Logik, die bei näherer Betrachtung der Realität jedoch nicht standhält. Das Bündnis Selbstbestimmung selbst gemacht, das sich von den Verbänden eine kämpferische Haltung gewünscht hatte und enttäuscht wurde, hat kurzerhand einen alternativen Entwurf erarbeitet. In Zusammenarbeit mit JuristInnen ist eine Gesetzesvorlage entstanden, die den PolitikerInnen mindestens als Diskussionsgrundlage dienen soll. Im Interview mit der Analyse und Kritik erklären Juliana, Luz und Mine vom Bündnis den Prozess. Im Endeffekt hätten sie genau dasselbe gemacht wie parlamentarische GesetzgeberInnen. Sie hätten an unterschiedlichen Entwürfen und Vorschlägen, die es bereits gab, Anpassungen vorgenommen. Den Alternativentwurf zu schreiben, sei ein Kollagierungs- und Überschreibungsprozess gewesen. Dadurch hätten sie die bestehende Rechtslage und die in ihr angelegte Unterdrückung besser verstanden. Wenn jemand ein Gesetz neu schreibe, müsse die Person den entsprechenden Quelltexten nachgehen und gucken, was da genau steht. Wie kann konkret dagegen argumentiert werden? Sagt Luz und Mine ergänzt, sie hätten klar gesagt, wenn sie sich jetzt auf diese Performance, selbst ein Gesetz zu schreiben, einlassen würden, dann auch professionell. Sie hätten mit der Bundesdelegiertenkonferenz der Linken ein Lobbygespräch geführt, sodass das Gesetz auf jeden Fall, wenn auch nicht als eingebrachter Entwurf, zumindest als Vorlage für eine Argumentation im parlamentarischen Prozess vorliege. Am Freitag hatte das Bündnis die verantwortlichen Abgeordneten eingeladen, gemeinsam über den alternativen Gesetzesentwurf zu reden, und zwar in der Sauna. Dafür wurde eine mobile Sauna vor den Bundestag gefahren und angeheizt. Die Idee sei gewesen, gemeinsam zu schwitzen und zu reden, sagte Mine zur Taz. Und ein paar PolitikerInnen sind auch gekommen. Die PolitikerInnen sagen, Transfrauen seien eine Gefahr für Frauenschutzräume. Das Bündnis wollte ihnen zeigen, dass es möglich ist, in der Sauna in Frieden mit allen gemeinsam zu schwitzen, erklärte Cleo. Samstag, 3. Februar. Auch am Samstag gingen wieder deutschlandweit Menschen gegen Rechts- und Rechtsextremismus auf die Straße. In Berlin waren bis zu 300.000 Menschen vor dem Bundestag. Und während viele Menschen derzeit vor dem Wiedererstarken des Faschismus warnen, präsentierte Markus Söder sein diesjähriges Faschingskostüm. Der bayerische Ministerpräsident sagte, Strauß hätte immer gesagt, in schweren Zeiten müssten die Bayern die letzten Preußen sein und zeigte sich als Otto von Bismarck. Söder, der letzte Woche noch ein We Remember in die Kamera hielt und erklärte, gemeinsam würden wir das Vergessen verhindern, das klare Bekenntnis gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus sei gerade jetzt wichtig wie nie, verkleidet sich als Reichskanzler, als Rechtsaußenkonservativer, der politische Gegner unterdrückte und antisemitische Positionen vertrat. Haha, so funny, Markus. Sonntag, 4. Februar. Am 15. Februar wird in Berlin das Filmfestival Berlinale eröffnet. Eingeladen sind auch zwei Abgeordnete der AfD, die Landesvorsitzende Christine Brinker und der parlamentarische Geschäftsführer Ronald Gläser. Brinker, die kürzlich erst mit Martin Sellner und anderen Nazis auf einer Party beim ehemaligen CDU-Finanzsenator war, und Gläser, der die aktuellen Proteste gegen Nazis als ein von der Regierung gelenktes Theater bezeichnet. Gegen die Einladung regte sich Widerstand in der Filmcommunity. In einem offenen Brief, der von über 200 Filmschaffenden unterzeichnet wurde, hieß es, sie hielten dies für unvereinbar mit der Verpflichtung des Festivals, ein Ort der Empathie, des Bewusstseins und des Verständnisses zu sein. Der Text ist nicht mehr online, wird aber im englischsprachigen Online-Magazin Deadline zitiert. Am Sonntagmorgen veröffentlichte Berlinale-Leiterin Mariette Rissenbeek ein Statement zu den Vorwürfen und erklärte, dass der Berliner Senat Einladungskontingente erhalte, die an die gewählten Abgeordneten aller Parteien im Abgeordnetenhaus vergeben würden. Den AfD-VertreterInnen wolle sie jetzt einen persönlichen Brief schreiben, um ihnen mitzuteilen, dass sie nicht willkommen seien. Eine offizielle Ausladung sieht anders aus, wenn ihr mich fragt.